Und zwar habe ich die klassische Stelle zur Taufe herausgesucht, die ihr alle kennt. Exodus 12, Vers 29. Ne? Wir müssen ja ein bisschen, so. Genau, wir nehmen heute das Alte Testament, größtenteils. Und wir werden einen großen Abschnitt jetzt erstmal lesen. Diese ganze Stelle des Exodus, wo die eigentliche Action passiert. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Das ist doch ein schöner Vers, um eine Predigt anzufangen. Ne? Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter. Und es ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach: Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und bittet auch um Segen für mich. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande, denn sie sprachen: Wir sind alle des Todes. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war, ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gewickelt und auf ihren Schultern. Und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den Ägyptern silberne und goldene Gefäße und Kleider geben lassen. Dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig, also ne, dass sie das getan haben, was sie wollten, waren. Und so nahmen sie es den Ägyptern weg. Wenn euch die Schrift zu klein ist, es gibt ja auch Bibel, ne? Weiter, ab Vers 37. Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder und sehr viel Vieh. Und sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, ungesäuerte Brote, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zubereitet hatten. Wer schon mal Sauerteig gemacht hat, das dauert ein bisschen, bis der fertig ist. Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Als diese um waren, eben an diesem Tage, zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zur Ehre wachen, sie und ihre Nachkommen. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Dies ist die Ordnung für das Passa. Kein Fremder soll davon essen. Ist er ein gekaufter Sklave, so beschneide man ihn, dann darf er davon essen. Und weiter ab Vers 13, ab Vers 17. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen. Und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen: Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch hinauf. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Und wir lesen noch weiter. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede zu den Israeliten, sprich, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hahirot, zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern am Meer. Der Pharao aber wird sagen, dass er ihnen, wird sagen von den Israeliten: Sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und ich will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so, als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk. Und sie sprachen: Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen? sodass sie uns nicht mehr dienen. Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter, keine Angst, das ist der letzte Abschnitt, und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahiroth und vor Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ja. Was hat das alles mit der Taufe zu tun? Das Evangelium nach 2. Mose, nach dem Buch Exodus, das läuft ungefähr so ab. Das Volk ist in Gefangenschaft, Gott schickt einen Retter, Mose. In 5. Mose, da gibt es ja noch diese berühmte Prophezeiung, ein Prophet, da sagt Mose, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken, dem sollt ihr folgen, verflucht ist der, wer nicht auf den hört. Und Mose ist hier so sinnbildlich, wie Mose das Volk aus Ägypten rettet, so, das kann man sinnbildlich übertragen auf Jesus, der das Volk aus der Gefangenschaft nicht der Römer, sondern der Götzen und des Teufels rettet. Und genauso wie bei Jesus, das Volk ist widerspenstig. Die Israeliten, die stehen nicht so auf Retter. Als Mose das erste Mal als Retter öffentlich auftritt, was kriegt er zu hören? Willst du uns auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? So, wer bist du und was willst du hier? Lass uns in Ruhe. So, Die wollten überhaupt nichts von ihm wissen. Dann haut Mose ab, ist 40 Jahre in der Wüste, Gott begegnet ihm, er geht wieder zurück, zweite Mal sein öffentlicher Auftritt, diesmal aber auf Gottes Befehl und mit Gottes Sendung. Und Mose fängt an, mit dem Pharao da zu verhandeln. Das erste Resultat ist, der Pharao macht die Arbeitsbedingungen noch schlimmer für die Israeliten. Was sagt das Volk zu Mose natürlich so? Boah, hättest du uns mal Ruhe gelassen, wegen dir ist alles noch schlimmer geworden. So, Also Mose war nicht der unumstrittene Retter. Und Gott hat eine ganze Menge tun müssen, damit das Volk mitzieht. So, da ist die Plagen, die Wunder, all das, was passiert ist. So. Aber ja, letzten Endes haben sie ihn dann doch akzeptiert. Gott demonstriert seine Macht, das Wunder passiert, das Wunder ist, der Pharao lässt sie dann doch ziehen. Und die Bibel macht klar, dass das nur auf Gottes Eingreifen hin, Gott zwingt den Pharao quasi, das zu tun. Und es hält auch nicht lange. Das Passamal, der Auszug, die haben noch nicht mal Zeit, den Teig fertig durchsäuern zu lassen. Sie ziehen aus. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Ägypten ist immer noch eine Gefahr für Israel. Der Pharao ändert seine Meinung und holt seine Armee und zieht hinterher. Und dann kommt diese Stelle, wo wir jetzt aufgehört haben, wo die meisten wahrscheinlich wissen, wie die weitergeht. Jetzt kommt diese Stelle, wo das Meer sich teilt und wo sie durchs Wasser gehen. So, das ist ungefähr so die ganz grobe Struktur. Und wenn man die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen hat, merkt man, das ist ja hier ziemlich parallel. Oder man kann hier sehr leicht Parallelen ziehen. Aber was hat das Ganze mit der Taufe zu tun? Okay, da ist Wasser und die gehen irgendwie durch Wasser und Taufe ist auch mit Wasser. Ja, kriegen wir hin. Nicht so schwierig. Aber das ist nicht wirklich die ganze Erklärung. Es gibt so ein paar fiese Verse über die Taufe in der Bibel, wo man auch gerne mal drüber stolpert. Und die nehmen wir natürlich mit Vorliebe. Einer dieser Verse ist der hier. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dieser Vers, der hat schon zu allen möglichen wilden Spekulationen geführt. Und da ich ja so ein bisschen Mathelehrer bin, werden wir das mal ganz logisch durchgehen. Was steht da? Völlig Wir lassen mal alle Lehren und Irrlehren, die uns zu diesem Vers einfallen, mal außer Acht und wir gucken, was steht da. Und da steht Glaube und Taufe, Errettung. Easy. Das ist der erste Teil. So. Und dann steht da Nichtglaube, Verdammung. So, uns fällt auf, beim zweiten Mal ist Taufe irgendwie weggelassen. Merkt ihr das? Da steht nicht, wer glaubt, wer nicht glaubt und nicht getauft wird, wird verdammt werden oder so. Ne? Steht da nicht. Um verdammt werden reicht aus, dass du nicht glaubst. So, willst du aber Errettung, werden da irgendwie beide Bedingungen genannt. Oh, das ist ja komisch, ne? Wenn ich jetzt glaube, aber noch nicht getauft bin, was es ja durchaus gibt, bin ich da nicht errettet? Ne? Was ist das so? Was bedeutet Errettung? Wäre dann die nächstlogische Frage. Was ist denn hier, was ist Errettung? Ne? Ist das das Gleiche, was wir immer damit meinen oder so? Ne? Wir sehen hier, Taufe ist irgendwie eine Bedingung für Errettung. Ne? Keine Taufe ist keine Bedingung für Verdammung, muss man auch, ist auch die umgekehrte Logik. Ne? Aber wenn Taufe notwendig ist für Errettung, was ist denn hier jetzt, was ist genau Errettung? Ist das die Wiedergeburt? Wir wissen, eigentlich bin ich doch wiedergeboren, wenn ich mit dem Herzen glaube, oder? Nächster Vers, Römer 10, Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Ne? Also diese Leute in der Bibel müssen das auch immer kompliziert machen und immer irgendwelche Unterscheidungen da machen. So, ne? Kann man das nicht so wie wir alles in einen Topf schmeißen, all Begriffe, gerecht, Errettung, Wiedergeburt, kann man das nicht alles so zusammen durchrühren und dann macht Paulus nicht. Ne? Und hier haben wir auch wieder, wenn wir die logische Struktur uns angucken, mit dem Herzen glauben, das reicht aus, um vor Gott gerecht zu sein. Das reicht aus, das ist die einzige Bedingung, die uns in der Bibel für Rechtfertigung genannt wird. Ne? Wenn du mit dem Herzen glaubst, bist du gerecht vor Gott. Ne? Und dann wirst du auch nicht verdammt. Deswegen, in dem Vers vorher, ist Nicht-Glaube die einzige Folge, die zur Verdammung führt. Da steht nichts mit Taufe. Jetzt aber, was wollen die hier mit Errettung? Ne? Weil hier steht jetzt, Bekennen mit dem Mund führt zur Errettung. Oh, Bekennen mit dem Mund ist definitiv unangenehmer als mit dem Herzen glauben. Ne? Weil mit dem Herzen glauben so, naja, wer sieht schon, was hier und hier hinter und wer sieht schon, was in unserem unsichtbaren Mensch passiert? Nur Gott sieht das. Die anderen Menschen sehen das nicht. Ne? Aber hier steht, wenn du Errettung willst, musst du mit dem Mund bekennen. Oh, Paulus, ey. Ne? Musst du das immer so gemein machen? Oder musst du immer jetzt irgendwie das extra schwer machen? Ja? Wo ist der Unterschied hier? Hier wird auch wieder es ist genauso wie im vorigen Vers, wird hier ein Unterschied gemacht. Ne? Wenn du mit dem Herzen glaubst, wirst du errettet. Wenn du nicht glaubst, wirst du verdammt werden. Aber sobald wir bei diesem Begriff Errettung landen, wollen die alle ein bisschen mehr. So, ne? Der Markus möchte dann noch Taufe, Paulus möchte noch, dass du mit dem Mund bekennst. Was soll das? Ja. Das griechische Wort für Errettung ist Soteria. Das Verb dafür ist Sozein, Sozo, je nachdem in welcher Form man das macht. Aber so, da könnt ihr das suchen. Und wir können ja schlecht heute, 2.000, 3.000, 4.000 Jahre später, 2.000 Jahre in ein Wörterbuch nehmen und gucken, was bedeutet denn Errettung so? Ne? Weil Sprache verändert sich und vor 2.000 Jahren haben die Leute nicht das Gleiche gedacht und anderes verstanden unter den Worten. So, deswegen, unsere einzige Chance herauszufinden, was Errettung ist, ist zu gucken, wie wird das in der Bibel benutzt? In welchem Kontext taucht das in der Bibel auf? Und aus diesen ganzen Versen kriegen wir dann so eine Ahnung, was das in der Bibel bedeutet. Und das ist wirklich, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ne? Wir haben ja für viele Begriffe, die wir benutzen, gibt es ja eine moderne Entsprechung und viele Begriffe werden im normalen Sprachgebrauch benutzt. Aber als die Bibel geschrieben wurde, kann es durchaus sein, dass sie ein ganz anderes Bedeutungsfeld hatten. Das müssen wir bedenken. Deswegen ist es sinnvoll, wenn wir die Bibel im Licht der Bibel auslegen und nicht die Bibel im Licht des heutigen Dudens auslegen. Im klassischen Griechisch bedeutet das Befreiung, Bewahrung, Erhaltung. Und so taucht das auch im Neuen Testament häufig auf. Ne? Zum Beispiel ganz oft, wenn zum Beispiel in der Hoffnung für alle und manchen Übersetzungen steht, sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Wenn ihr dann in der Elberfelder oder einer Schlachter guckt, dann steht es ein bisschen genauer, dein Glaube hat dich gerettet. Ne? Da ist das entsprechende Verb, sozo taucht da auf. Da steht nicht wortwörtlich Heilung, sondern steht Errettung. Dein Glaube hat dich errettet. Ne? Das sagt Jesus zu dem Krüppel, der dann aufsteht und auf einmal gehen kann. Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. So, ne? Und allen ist klar, was das bedeutet. Hier ist eine Heilung passiert eigentlich. So, und hier sind ein paar Bibelstellen, Markus 6, 56, Markus 5, Apostelgeschichte 14. Ne, dieser Begriff Errettung, Soteria oder das dazugehörige Verb, das taucht im Kontext von Heilung auf. Das wird für Krankenheilung benutzt. Dann haben wir glaube ich, noch mehr Fälle. Ich habe jetzt auf die Schnelle nur einen gefunden gestern. Lukas 8, Vers 36, da treibt Jesus einen Dämon aus und er benutzt auch wieder das Wort errettet. Er benutzt nicht das Wort Befreiung, Exorzismus oder sonst irgendwie was. Nee, er benutzt das Wort Errettung. Wir haben Bewahrung. Ne? Zu Timotheus schreibt Paulus, dass er den Glauben bewahren soll und da steht das Wort erretten soll. Okay. Ja. Hebräer 11, Vers 7 zum Beispiel, das ist die Stelle im Hebräerbrief, wo die Glaubenshelden beschrieben werden. Und da steht, dass Noah errettet wurde. Wovon? Ja, vor dem Wasser, vor der Flut, vor dem Gericht Gottes. Ja, da wird das Wort errettet benutzt. In Apostelgeschichte 27, das müsste, glaube ich, die Stelle sein, wo Paulus auf dem Schiff ist. Ich muss mal kurz gucken, ich habe das nicht ganz... Bin mir nicht ganz sicher, ob mein... Ja, genau. Das ist, wo Paulus nach Rom fährt und in diesen Schiffbruch, also dieser Sturm kommt und der Sturm kommt, das Schiff droht unterzugehen und die tun schon alles Mögliche. Und irgendwann sagt Paulus zu dem Kapitän, hey, ich bete mal, mach dir keine Sorgen, Gott hat zu mir gesprochen, wir werden alle errettet werden. Ne? Und was ist, der Kontext ist ganz klar, wir werden errettet wovon? Von dem Sturm. Da wird dieses Wort auch wieder, taucht dieses Wort auch benutzt. Dann Errettung vor dem Gericht Gottes, auch ganz häufig. Und Errettung, das sieht man hier schon ganz gut, Errettung ist immer von etwas. Das ist nicht einfach so, ja, ich bin errettet. So, ne? Also wenn du damals gesagt hast, ich bin errettet, dann wäre die nächste Frage, ja, wovon denn? Was war denn dein Problem? Das bezieht sich immer auf irgendwas. Und das kann sich auf ganz verschiedene Sachen beziehen. Dann im Alten Testament... Es gibt einen entsprechenden hebräischen Begriff dazu, aber noch deutlicher wird es, wenn man die Septuaginta nimmt. Das ist die gängige griechische Übersetzung des Alten Testaments, die auch Paulus und die ganzen Leute da alle benutzt haben. Das war dann so, das war quasi so die Volksbibel im Grunde. Das war die am weitesten verbreitete Übersetzung. Und da hat man auch, da kann man das sehr schön sehen. Da taucht bei der Übersetzung des Alten Testaments taucht auch ebenfalls dieser Begriff Soteria in dem gleichen Bedeutungsfeld, in dem gleichen Kontext auf. Ne? Es wird da sogar noch für Frieden benutzt. Es wird für Schutz und Hilfe, Befreiung von Feinden. Im Alten Testament finden wir keine einzige Stelle, wo irgendjemand von Dämonen befreit wird. Ne? Wir finden im Alten Testament aber eine ganze Menge Stellen, wo das Volk Israel von Philistern, Ammonitern, Moabitern, Aramäern und noch allen möglichen anderen befreit werden. Und hier sieht man schon, im heutigen Sprachgebrauch wird Errettung oft mit Wiedergeburt gleichgesetzt. Und das ist jetzt nicht komplett falsch oder so, weil Errettung ist ja auch eine Errettung von dem Gericht Gottes und so. Aber die biblische Bedeutung ist ein bisschen größer als das. Das biblische Bedeutungsfeld dieses Begriffes Errettung umfasst viel mehr. Und das sehen wir gleich an ein paar Stellen. Zum Beispiel... 1. Petrus 1, Vers 9, indem ihr das Ziel eures Glaubens, die Errettung eurer Seelen, davontragt. Moment mal, das schreibt Petrus ja an Christen. Die glauben ja schon, die sind schon alle getauft und gläubig und, sind gläubig und getauft und die sind in der Gemeinde. Hä, das ist euer Ziel? Ich dachte, das haben wir schon längst. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und empfangt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. Jakobus schreibt das an Gläubige. Ja? Hebräerbrief. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Errettung der Seele. Auch wieder etwas, was wir auf etwas, was wir warten und was sich verwirklichen soll. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung der Errettung. Moment. Wenn Errettung das gleiche ist wie Wiedergeburt oder wie mein Christwerden, dann habe ich das ja schon. Nicht Christ, ne? Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Wir aber, die wir dem Tag angehören wollen, nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Heil ist hier das Gleiche, Soteria. In Luther-Übersetzung ganz oft mit Seligkeit übersetzt. In manchen Übersetzungen mit Heil übersetzt, von Heilung, weil das eben auch dazu gehört. Hier taucht wieder das gleiche Wort Errettung auf. Also wenn ihr eine Schlachter, am besten ist es am durchgängigsten, in der Elberfelder ist es wirklich von Anfang bis Ende dieses Wort Soteria immer mit Errettung übersetzt. In den anderen Übersetzungen ist das so, hat das Wort auch ganz dann dem Kontext angepasste. Da erkennt man das nicht so sofort deutlich. So in Luther ist das mit alles Mögliche übersetzt. Luther Errettung mit alles Mögliche, was ihm gerade so. Ne? Ja, in der Luther steht auch Hilfe, Schutz und so. Da erkennt man das nicht, dass es immer das gleiche Wort ist. Das ist nicht falsch, was Luther gemacht hat. Das macht ja durchaus Sinn. Ne? Aber wenn man das rausfinden will, was bedeutet dieses Wort eigentlich, das kann man mit einer Elberfelder Bibel am besten machen. Genau. Ja, das sind alles Verse, die sich an wiedergeborene Christen richten. Das sind alles Verse, die in der Zukunft vorsprechen. Das ist das Ziel, etwas, worauf ich hoffe, was ich erwarte, womit ich rechne. Es ist nicht das offensichtlich, kann ich das nicht gleichsetzen mit Wiedergeburt. Und warum ich das so oft betone, weil es gibt eine ganze Menge richtig schräger Bibelstellen im Zusammenhang mit der Rettung. Und die sorgen für unzählige Diskussionen bei jungen Christen, weil sie keine Ahnung haben. Ne, zum Beispiel, Philipper, bewirkt euer Heil, bewirkt eure Errettung mit Furcht und Zittern. Was? Soll ich mich etwa aus eigener Kraft anstrengen, um vor Gott gerecht zu sein? Nein, das sagt der Vers nicht. Es geht da nicht um die Wiedergeburt, es geht um die Errettung. Noch ein viel besserer Vers, Paulus. Denn Frauen werden selig errettet durch Kindergebären. Was? Ich werde ein guter Christ, ich werde gerecht vor Gott, wenn ich 10 knapp, so wie meine russlanddeutsche Frau? Nein, da steht Errettung, da steht nicht Wiedergeburt. Ja? Und wisst ihr, was passiert, wenn Frauen und ihre Männer Kinder kriegen? Wisst ihr, was dann passiert? Wir haben relativ spät unser erstes Kind gekriegt. Wir hatten so 4-5 Jahre, wo wir machen konnten, was wir wollten. Ne? Jetzt ärgere ich mich, dass ich das nicht zu schätzen wusste. Jetzt ärgere ich mich. Warum bin ich Dummkopf nicht jede Woche mit meiner Frau einmal ausgegangen und so? Ne? Ja, kann man ja immer machen. Ne? Und dann irgendwann war es bei uns soweit, okay, lass mal Kind haben. Und dann kommt das Kind und wir waren total das verwöhnte Schnöselpaar, so, ne? Immer gemacht, worauf wir Bock hat. Auf einmal ist ein kleines Kind und das kleine Kind sagt so, nee Mama, du machst jetzt nicht, worauf du Bock hast, du stillst mich jetzt alle 2 Stunden, außerdem schlafe ich die ersten 4 Monate nicht, hat sich unser Kind gesagt, auch am Tag nicht und auch in der Nacht nicht. Und dein ganzer Alltag, der wird jetzt komplett auf mich abgestimmt werden und du wirst deine ganze Kontrolle abgeben und du kannst gar nichts mehr machen, worauf du Bock hast. So, das hat unser Raphael natürlich nicht wörtlich gesagt, aber das war sehr schnell klar. Und wir fanden das sehr, sehr doof und wir wollten das nicht, aber irgendwann mussten wir nachgeben und gemerkt haben, okay, ne? Das war, weil wir so lange vorher halt was anderes das nicht kannten und gemacht, ne? Je länger man macht, worauf man Bock hat, umso schwieriger wird es, wenn jemand kommt und sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt machst du, was ich möchte. Ne? Und beim Kind ist das so. Und auf einmal musst du als Frau dein ganzes dich selbst verleugnen. Und bei vielen Frauen, gerade wenn die eher aus dem nicht-christlichen Hintergrund kommen und mit so Konzepten wie Selbstverleugnung und Kreuztragen nichts anfangen können, die müssen sich selbst verleugnen, wenn das Kind da ist. Die müssen auf ihre eigenen Wünsche zurückstellen und sich um das Kind kümmern. Und das ist erstmal voll hart. Und später wollen sie noch ein Kind. Weil auf einmal merken, hey, das ist ja auch irgendwie cool, ne? So, da passiert ja was, das macht ja was mit unserer Seele, wenn wir auf einmal für andere leben. Ne? Wenn wir, da passiert ja eine richtige Veränderung in unserem Leben. Ne? Das ist so ein bisschen, was dieser Vers, den Paulus da schreibt, anreißt. Ja? Aber wenn wir so stumpf sind und sagen, okay, Errettung, Wiedergeburt, alles dasselbe, so, ne? Dann landen wir manchmal bei ganz komischen Lehren, wenn wir solche Verse wörtlich nehmen. Ja? Deswegen betone ich das hier so, es ist nicht dasselbe, ne? Es ist mehr. Und Errettung der Seele ist das Ziel des Glaubens. Ne? Was ist denn die Errettung der Seele? Ja? Meine Seele soll freier, sicherer, fester werden, ohne den Einfluss dämonischer Mächte oder weltlicher Mächte. Ja? Mein ganzes Christsein ist im Grunde eine, wenn ich kein Christ bin, viele Leute sind getrieben von Begierden, so, im besten Falle sind das gar keine schlimmen Süchte, sondern einfach nur, ich will möglichst viel Spaß haben. So, ne? Die schlimmsten Menschen, ich nenne das immer, das sind die Zombies, ne? Aufstehen, essen, arbeiten, nach Hause kommen, schlafen, Fernseh gucken, schlafen gehen, aufstehen, essen, so, ne? Und am Wochenende Arminia und ein bisschen saufen und okay, Spaß, oder in die Disco feiern gehen und das war's. Und das ist ein Zombie-Leben, ganz ehrlich. So ein Baum da draußen, der tut mehr für die Welt als diese Menschen. So, der spendet zumindest CO2. So, ne? Der hat mehr Sinn. Jeder Baum hat mehr Sinn in seinem Leben als so ein Mensch, der nur drauf aus ist, maximal Spaß zu haben und sich irgendwie mit Netflix und sonst was mit maximaler Unterhaltung zu betäuben. Ne? Das ist so richtig, so, ne? So wollen wir nicht leben. So, und Leute, die so leben, die kriegen dann mit 40 ihren Burnout oder stürzen sich vom Hochhaus. So. Weil sie dann irgendwann merken, so, was mache ich hier eigentlich? Ne? Nicht alle, klar. Manche machen dann auch Kinderheim in Afrika. Ja, es ist wirklich, muss sich die Biografien mal angucken. Das meine ich schon ernst. Das passiert tatsächlich erstaunlich häufig so. Man kann diesen Lebensstil nicht lang genug durch, irgendwann haut das richtig rein. Ne? Und wir sind auch nicht geschaffen dafür. Ja? Sondern wir sind geschaffen, dass wir von diesen ganzen Bindungen freier und freier werden. Und mit unserer ganzen Freiheit können wir dann freiwillig Gott dienen. Ja? Aber wir haben ganz alle möglichen Bindungen, ganz ehrlich. Ja? Viele von uns haben noch irgendwelche, wir hören die ganze Zeit Stimmen von Schwiegermama, ne? Von Mama, Papa, von unseren Freunden, oh, was wird der denken, wenn du das machst? Und das bindet uns alles, das lässt uns nicht frei sein. So, und das Ziel des Glaubens ist, dass meine Seele wirklich befreit wird von all diesen Stimmen. Ne? Befreit wird von dem, was wird der andere denken, hin zu dem, was wird Gott denken. So, wir müssen das, und das ist ein Prozess. Da muss ganz viel passieren damit. Das ist ein Ziel. Das ist, kein Mensch hat das sofort nach seiner Bekehrung. Never. Ja? So, das ist, was eigentlich passiert. Die Welt ist eine Gefahr für uns, selbst wenn wir frisch zum Glauben gekommen, selbst wenn wir ganz neu eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und gesagt, so, wir bereuen, wir tun Buße, wir wollen unser altes Leben nicht mehr leben, trotzdem sind da Versuchungen. Ja? Und jetzt, was hat das Ganze mit unserer schönen Exodus-Geschichte zu tun? Binden wir den Sack mal zu. Das Volk war da, wir haben damit aufgehört, das Volk war so, wir werden alle sterben. Ne? Selbst wenn wir in Ägypten geblieben wären, da wären wir gestorben, da hätten wir zumindest fünftige Gräber gehabt. So, ne? Hier wären wir im Wasser umkommen und so. Ne? Die sind richtig, ne? Die finden das gar nicht witzig. Und was sagt Mose zu ihnen? Steht fest, sagt Mose, und seht zu, was für eine Errettung der Herr heute an euch tun wird. Ich glaube, in Luther steht Heil, ne? In der Septuaginta steht auch da genau das Wort Soteria für Errettung. Ja. Seht zu, was für eine Errettung der Herr heute an euch tun wird. Und dann gehen sie durch das Wasser. Ne. Und was passiert ist, ne, die gehen durch das Wasser. Gott macht da noch so ein paar Scherze, damit die Ägypter auch genau im richtigen Moment da stecken bleiben und die Israeliten alle durchgehen. Und dann fällt das Wasser, stürzt das Meer über die Ägypter zusammen. Und was hat sich danach verändert? Ägypten ist keine reale Gefahr mehr für das Volk. Und wer ein bisschen Bibelkommentare liest oder so, der wird überall das Gleiche finden. So, der Auszug aus Ägypten Das steht symbolisch für unsere Wiedergeburt oder für unsere Entscheidung für Christus. Wir ziehen aus der alten Welt, aus Ägypten. Ägypten wird ganz oft in der Bibel mit der Welt symbolisch gleichgesetzt. Wir ziehen aus der Welt aus in ein neues Leben, aber die Welt kommt uns hinterher, so wie der Pharao den Israeliten. Und der war eine reale Bedrohung. Und ab dem Moment, wo die Israeliten durch das Wasser gehen, war diese Bedrohung erledigt. Ja? Und Paulus sagt, durch das Kreuz ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. So, die Welt ist tot für mich. Es ist keine reale Bedrohung mehr. Ja? Und dann lesen wir so Verse in Römer 6 zum Beispiel, da werde ich im zweiten Teil drauf zukommen, ne, wo es ja auch mit der Taufe losgeht. Und dann als Resultat der Taufe, ne, sagt Paulus dann, wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid, haltet euch der Sünde für tot. Ja? Ägypten ist keine reale Gefahr mehr. Ägypten war durchaus noch eine Gefahr. Die wollten nämlich immer noch zurück nach Ägypten, ein paar Wochen später, als das nächste Problem kam. Aber die Gefahr war jetzt anders. Die Gefahr war hier oben im Kopf und in ihrem Denken. So, ne? In ihrem Denken hatten sie Ägypten noch gut drin. Ich meine, die kannten noch nichts anderes. Die sind in Ägypten groß geworden. Das kennen wir ja so. Ne? Wenn es ein bisschen so gefährlich wird, zurück zum Altbekannten, was wir kennen und so. Ne? Aber es gab keine Armee mehr, die sie wirklich umbringen wollte. Das gab es nicht mehr. Und dann, Israel ist freier geworden, diese Armee war besiegt. Es war zugleich auch ein öffentliches Zeugnis, Bekenntnis für die ganzen umliegenden Völker. Nachher, ne, wo sie dann nach Jericho kommen und die Spione dann da sind, dann sagt die Prostituierte, bei denen die Spione sich versteckt haben, die sagt ihnen dann so, hey, wir haben die Geschichten gehört und wir haben alle Angst vor euch. Wir haben alle Angst, dass Gott unsere Armee genauso vernichtet, euer Gott. So, wir haben die Geschichten alle gehört. Das hat seine Runde gemacht. Das war ein öffentliches Zeugnis. Ich meine, Ägypten war damals die Weltmacht Nummer 1. Ne? Danach kamen die Hethiter, aber das hat auch ein bisschen gedauert. So, Ägypten war wirklich unangefochten. Es konnte sich zu dem Zeitpunkt keiner mit Ägypten messen. Und jetzt war von heute auf morgen, in einer Nacht, stand ja, Pharao hat alle Wagen mitgenommen. Er hatte seine besten Wagen, aber dann haben wir ja gelesen, alle Wagen, die es auch sonst noch irgendwo gab, hat er mitgenommen und in jeden Wagen hat er einen Kämpfer reingesetzt und alle seine Großen, die ganzen Politiker, die Minister, all die Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben, die sind alle mitgezogen und die waren alle dabei. So, oh, wie konnten wir nur so doof sein und das Volk ist, die uns schönen Sklaven ziehen lassen, lassen wir schnell zurückholen. So, ne? Ja, und was ist passiert? Gott hat in einem Moment die gesamte Führungselite eines Landes vernichtet, samt der militärischen Stärke. Die waren nackt, die Ägypter. Da hätte jetzt, ne? Und die waren nicht daran interessiert, dass das jeder erfährt. Weil da hätten jetzt alle möglichen anderen Völker mal reinspazieren können und sich schön bedienen können an Ägyptens Reichtum, weil da war nicht mehr viel Soldaten, die da noch groß was verteidigen konnten. Und es gibt auch ein paar Dokumente, die darauf hinweisen. Es gibt wohl ein Papyrus, wo irgendwelche ägyptischen Politiker, Führer, die Hethiter um Hilfe bitten. So, und wo sie das andeuten, dass sie keine Armee und nichts mehr haben. So, ne? Ich meine, auch die ganze, das war schon krass. Das war ein Zeugnis. Erinnert ihr euch an den Vers Römer 10, Vers 10? Mit dem Mund wird bekannt zur Errettung. Das ist ein öffentliches Zeugnis. So, wer glaubt und getauft wird, ne, da beginnt die Errettung. Und wir sehen jetzt, was die Taufe tut. Ja? Das hatte ich schon gesagt. Israel bekommt auch eine neue Identität als Volk. Ja, das hat mehr oder weniger, das hat nur bei einigen geklappt. Einige haben sich immer noch so halb als Ägypter gesehen, so, ne, als dann das goldene Kalb und verschiedene Stellen sehen, da wird das deutlich, das ist eine Predigt für sich, aber der Vollständigkeit halber erwähle ich das mal. Ja. Aber das entscheidende Ding ist, die gehen durch das Wasser und die Welt wird für sie, Gott erledigt die Welt für sie. Ja, da passiert etwas. Die Taufe ist der Beginn deiner Errettung oder einfacher gesagt, die Taufe ist der Beginn deiner Befreiung, deiner Heiligung, ne? Deines Lebens mit Gott, wo du wirklich unter Schutz bist, wo du wirklich die Grenze so über die Grenze in das andere Land so überkreuzt hast, dass das andere Land ist wirklich abgeschnitten. Du hast alle Brücken verbrannt. So, es gibt kein Zurück mehr. Das ist die Taufe. Ja? Und deswegen sagt Markus, wer glaubt und getauft wird. Weißt du, um in den Himmel zu kommen, reicht aus, wenn du glaubst. Dafür brauchst du die Taufe nicht. Aber wenn du deine Errettung offiziell beginnen willst und wenn du alle Brücken abbrennen willst und wenn du möchtest, dass Gott für dich die ganze Armee Pharaos, was immer das heute auch für dich sein mag, ersäuft, ne? Dann lass dich taufen. Dann mach es offiziell. Als ein öffentliches Bekenntnis für all die Völker und Freunde und Menschen in deiner Umgebung. Hast du deinen Auszug offiziell der ganzen Welt, deinen Auszug aus Ägypten, hast du den der ganzen Welt verkündigt? Hast du das deinen Freunden gesagt? So, hey, ne? Mein Glaube ist nicht mehr nur etwas, was in meinem Herzen passiert. Ne? Wir wissen, haben das schon wahrscheinlich oft gehört, in den ganzen islamischen Ländern, du kannst dich bekehren, du kannst sagen, ich glaube an Isa, an Jesus und so, kein Problem. Aber wenn du dich taufen lässt, dann bringen wir dich um. So, ne, so läuft das da. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr, guckt euch das an. Es gibt eine sehr schöne Dokumentation, Schafe unter Wölfen, Sheep Among Wolves, über die Christen im Iran und Irak, im Iran. Im Iran haben wir gerade eine der schnellst wachsenden Gemeinden. Ne? So, ja, das ist dieses islamische Land mit Ayatollah Khomeini und so, genau. Und wenn du dich da taufen lässt, dann, ich glaube, die Leute rechnen mit ihrem Tod, ne? Da hört der Spaß auf. Bei Taufe hört der Spaß, die Welt weiß das, der Teufel weiß das. So, ist Ägypten, dein altes Welt, dein Leben, deine Begierden noch eine reale Bedrohung für dich? Glaubst du mit dem Herzen, hast du noch nicht mit dem Mund bekannt und möchtest du deine Befreiung offiziell beginnen, möchtest du ein Zeugnis werden? Möchtest du das Ziel des Glaubens, die Errettung deiner Seele, ne, offiziell in Angriff nehmen, offiziell ein, so, wir starten heute, ne? Die ganze Welt soll es wissen, die ganze unsichtbare Welt soll es wissen. So, dann ist, wenn du das noch nicht getan hast, dann ist die Taufe was für dich. Ja? Und wir haben mit ein paar Bibelversen angefangen, wir beenden die Geschichte und die Predigt mit diesem Abschnitt. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg. Und er machte das Meer zu trockenem Land und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her. Alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter mitten ins Meer. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer, denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und die Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Und da lädt Gott euch auch zu ein. Ja? Die ganzen Versuchungen und Begierden, die euch vielleicht plagen, wollt ihr die auch tot am Ufer des Meeres liegen sehen? Ja, dann kannst du sie im Wasser ersaufen. In dem Wasser seiner Taufe. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und seinen Knecht Mose. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du für uns diesen Übergang geschaffen hast in ein neues Leben, in dein Auferstehungsleben. Und danke, dass du so gründlich bist, dass du eine Möglichkeit geschaffen hast, wie wir alle Brücken in die alte Welt abbrennen können, wie wir komplett dem Reich der Finsternis entsagen können und dem entkommen können, ohne dass es uns ein Leben lang versucht zurückzuholen. Danke, dass du uns vorangegangen bist, dass du gestorben und auferstanden bist für uns. Und danke, dass du auch für uns diesen Weg des Sterbens und Auferstehens geschaffen hast. Amen. Wir singen noch ein Lied und dann